Hallo und herzlich willkommen zu meinem Einnahmenreport für den Monat April. Dieser speist sich wie immer aus dem Depot-Update und aus dem Monatsabschluss. Und ja, der Titel ist dieses Mal: Die Nebeneinnahmen pendeln sich knapp unter der 10.000-Euro-Marke ein. Und wenn dich das interessiert, bleib dran. Nach dem Intro geht's los. Wir starten wie immer im Depot-Update. Ich verlinke euch aber beide Artikel, also sowohl das Depot-Update als auch das Monatsupdate in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann die Blogartikel bei Bedarf nochmal konkret nachlesen. Der Titel des Depot-Updates lautet dieses Mal 6.668,67 Euro. Schnapszahl knapp verfehlt. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist die Zahl, die jetzt bei den reinen Dividenden und Optionsprämien rumgekommen ist. Und ja, knapp wäre es sechsmal die sechs geworden. Hat nicht ganz geklappt, aber die 2 Euro und 1 Cent mehr nehme ich natürlich auch gerne mit. Schauen wir mal rein, was sich getan hat in meinem Depot. Ich führe ja hier immer meine Aktienkäufe und Verkäufe auch auf, und Aktien finden den Weg in mein Depot über unterschiedliche Wege, nämlich über Sparpläne, Direktkäufe oder auch Andienungen aus dem Optionshandel. Zunächst einmal ein Hinweis, was meine Aktiensparpläne angeht. Da habe ich einige Änderungen vorgenommen. Ich habe Aktien quasi die Sparpläne gestoppt, also auf Aktien, die sehr techlastig sind, beziehungsweise kaum oder nur eine geringe Dividende zahlen. Dafür habe ich aber einige neue Sparpläne eröffnet, und zwar habe ich die hier mal aufgeführt. Das betrifft dann zum Beispiel PepsiCo, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Realty Income und kurze Zeit später dann auch noch Roanoke, AbbVie, Philip Morris, Conagra Brands, Comcast, International Flavors and Fragrances, SSE, United Utilities, Southern Company, Omnicom und National Grid. Das sind ja meine neu hinzugekommenen Aktiensparpläne. Die werden monatlich bespart. Eine komplette Übersicht über die Aktiensparpläne, die ich derzeit bei Trade Republic laufen habe, sieht man in dieser Abbildung. Kann man im Blog nachlesen. Ich kann jetzt hier nicht so lange innehalten. Wer mag, drückt die Pause-Taste oder klickt in den Blog, um die ganze Tabelle einmal zu studieren, wenn das von Interesse ist. Insgesamt gehen hier pro Monat 1930 Euro allein bei Trade Republic in die ja, genannten Sparpläne, beziehungsweise die gezeigten Sparpläne. Bei Scalable Capital kommen noch einige Aktiensparpläne hinzu. Das sind dann nochmal insgesamt 370 Euro, die sich hier wie abgebildet verteilen. Auch hier gern pausieren oder in den Blog klicken. Dazu kommen dann noch wiederum ETF-Sparpläne, die ich monatlich bespare. Das sind die bekannten 5 Stück. Da hat sich jetzt nichts geändert in letzter Zeit. Einer davon bei Trade Republic und die restlichen bei Scalable Capital. Die beiden Neobroker haben ja eh den Vorteil, dass man dort die Aktien- und ETF-Sparpläne gebührenfrei ausführen lassen kann. Das ist eben der Vorteil dort. Dann kam es zu einigen neuen Wertpapierkäufen. Ich blende das hier auch mal ein. Da sind ein paar ETFs dabei, ein CEF und dann auch noch mal ein paar Aktien. Wir gehen die auch kurz einmal durch. Und zwar ja, bei den ETF-Käufen handelt es sich eigentlich um mein ETF Weltdepot Rebalancing. Da bin ich ja jetzt schon seit Anfang des Jahres bei und kaufe dann also gezielt das, was ausgerechnet wurde, was da halt fehlt, nach. Ich rebalance nur durch Nachkäufe, also ich verkaufe keine Anteile von den ETFs, die jetzt zugelegt haben, sondern ich versuche dann durch Nachkäufe die anderen auf das gewünschte Level, in die gewünschte Balance zu bringen. Und dann sieht man hier die drei, vier Käufe, die ich in dem Bereich getätigt habe, was das Rebalancing angeht. Dazu habe ich auch ein, zwei Artikel geschrieben, also wie man das Depot wieder in die Balance bringt und auch wie man dann mit dem ETF-Finanzmanager sich das zunutze machen kann. Ja, dann wie gesagt, ein CEF, also einen sogenannten Closed End Fund, habe ich hier ins Depot aufgenommen. Was ein Closed End Fund ist, kann man auch im Blog nachlesen. Da gibt es einen Blogartikel, den ich hier auch im Depot-Update dann entsprechend verlinkt habe. Und ja, um was handelt es sich dort? Ja, der ist aus der Kategorie Fixed Income sozusagen. Über 10% Dividendenrendite habe ich mir da eingeloggt und etwa 9% Discount auf den inneren Wert. Da habe ich zugeschlagen, enthalten sind zu 97% Bonds. Auf der Seite CEF Connect sieht das Ganze folgendermaßen aus. Hat sich inzwischen auch ein bisschen was verschoben. Also der Discount ist nur noch bei knapp 7%. Das heißt hier, das Gap zwischen dem tatsächlichen Preis und dem NAV hat sich jetzt auch ein Stück weit, das sieht man hier auch, weiter geschlossen. Das heißt, der Discount ist geringer geworden. Ich habe noch zu einem höheren Discount eingekauft. Mit Discount einkaufen kann man sich vorstellen, ist ja immer besser als mit einem Aufschlag zum Beispiel. Und das ist das Spiel bei CEFs zum Beispiel, dass man hier kauft, wenn der Gap groß ist. Und wenn es sich dann schließt und sich das Ganze an das NAV annähert, könnte man vielleicht zum Beispiel auch wieder über einen Verkauf nachdenken. Wie auch immer, hier handelt es sich, wie gesagt, um fast ausschließlich Bonds. Wir haben hier eine Dividendenrendite von 9,9% aktuell. Als ich gekauft habe, eben noch ein bisschen günstiger. Da war es knapp über 10% und ich erhalte hier monatliche Ausschüttung. In meinem REITs-Depot für das Projekt Wohnung Nummer 9, auch dieses Projekt ist Stammlesern, Hörern, Zuschauern bekannt. Wer es nicht kennt, der kann das im Blog auch finden. Projekt Wohnung Nummer 9, was dahinter steckt. Jedenfalls für das REITs-Depot, für dieses Projekt, da habe ich einen Nachkauf von LTC Properties durchgeführt und meinen Bestand dieser Aktien jetzt auf 184 Stück ausgebaut. Dann habe ich ebenfalls 50 Stück ING Group gekauft, also diese niederländische Bank, auch natürlich sehr bekannt in Deutschland, ING. Hier habe ich 11,35 € pro Stück bezahlt. Ich hatte, bevor diese neue Bankenkrise dieses Jahr losging, schon mal 40 Stück gekauft. Danach gab es natürlich eine ordentliche Kurskorrektur und dann habe ich jetzt 50 weitere gekauft. Inzwischen flammt ja so diese Bankenkrise auch wieder ein bisschen auf. Ich denke aber, dass die ING da sehr stabil dasteht und nichts mit diesen amerikanischen Regionalbanken, was die Probleme dort betrifft, zu tun hat. Von daher habe ich hier nochmal aufgestockt und die Dividendenrendite ist halt eben recht hoch und da liegt ja bei den Reinvestments hier mein Fokus. Das betrifft dann eben auch 35 Stück H&S. Auch hier handelt es sich um einen Nachkauf. Ich habe 17,80 € pro Stück bezahlt. Gibt es inzwischen auch noch mal billiger. Ja, morgen, also ich nehme das Ganze hier auf am 10.5. und am 11.5. ist ja Ex-Tag. Das heißt, dann freue ich mich entsprechend über die schönen Ausschüttungen, über 5,5% mittlerweile wahrscheinlich, 6% auf den jetzt aktuellen Kurs, gibt es dann ausgeschüttet, 1 Euro pro Aktie. Das erwartet mich jetzt als Ausschüttung in den nächsten Tagen. Dann habe ich noch 15 Stück Airbus gekauft zu 63,50 €. Da fragt man sich jetzt vielleicht, wie kommt es zu diesem Preis? Ist ungefähr die Hälfte des aktuellen Marktpreises. Es handelt sich hier um die jährlichen Belegschaftsaktien und deswegen sind die so günstig in mein Depot gewandert. Da gibt es verschiedene Modelle mit verschiedenen Stückzahlen. Ich habe mich hier für ein relativ kleines Paket sowieso schon entschieden, das aber auch nochmal ja, zurechtgekürzt wurde, weil die Belegschaftsaktien überzeichnet waren. Ich bin aber zufrieden mit der Ausbeute jetzt hier. Also 15 Stück Airbus zu 63,50 ist wohl ein Schnäppchen. Und die habe ich auch mitgenommen. Trotzdem schon meine größte Position im Portfolio ist ja Airbus an sich sowieso schon lange aufgrund dieser Möglichkeit, die jedes Jahr günstig zu kaufen. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass ich das jetzt nicht noch weiter exorbitant aufgestockt habe. Aber einen kleinen Schwung habe ich hier nochmal mitgenommen. Dann allgemein hier nochmal der Hinweis über hochausschüttende Wertpapiere, REITs, Preferred Stocks, Royalty Trust und auch die eben schon angesprochenen Closed End Funds und auch Business Develop Companies sind hier nochmal ausführlich beschrieben. Wer sich für solche hochausschüttenden Wertpapiere interessiert, der kann das hier nochmal detailliert nachlesen. In meinem Mitgliederbereich in der Freaky Finance Lounge sind wir auch seit dem letzten Sommer dabei, ein gemeinsames Hochdividendendepot aufzubauen. Gestern gab es da ja die Session für den Mai sozusagen, wo wir dann den nächsten Depotkauf besprochen haben. Wer sich für sowas interessiert und vielleicht dabei sein möchte, kann gerne Mitglied in der Freaky Finance Lounge werden und hier auch dann eben entsprechend an dem Aufbau des Hochdividendendepots teilhaben. Natürlich gibt es dann die Aufzeichnung und die vormaligen Käufe alle gebündelt als Information, dass man sich da dann eben auch im Nachhinein noch mit reinkaufen kann. Bei Interesse hier alles verlinkt. Ja, und dann kommen wir zu meinen Wertpapierverkäufen. Da hat sich jetzt nicht allzu viel getan im April, aber ich habe meine Anteile von ASML verkauft. Das ist ein weiterer, ja, techlastiger Bestandteil meines Depots gewesen. Hier habe ich eben die Gelegenheit genutzt, dass es dass der Kurs über den Einstandspreis wieder leicht geklettert ist. Ich habe es also mit einem Mini-Gewinn verkauft und damit ist eben eine weitere Aktie, die nur eine kleine Dividende zahlt, aus dem Depot raus. Kapital ist frei. Ich habe auch noch ein paar Bruchstücke von AMD verkauft, den großen Anteil hatte ich ja schon im Monat davor verkauft. Das heißt, hier waren nur noch die Bruchstücke drin. Das Ganze hat jetzt eben nochmal ein bisschen Cash freigemacht. Und das wird eben, wie jetzt gewohnt, in dividendenlastigere Aktien reinvestiert. Ja, und was dabei dann rauskommen und zusammenkommen kann, sieht man dann hier bei den Dividendeneinnahmen im April. Da ist wieder ordentlich was zusammengekommen. Insgesamt 3.338,74 € brutto und ja, die gesamte Liste mit jeder einzelnen Ausschüttung ist dann hier einsehbar. Also auch hier gerne wieder Pause drücken oder in den Blogartikel springen. In dieser Grafik sieht man ganz schön die Entwicklung über die letzten Jahre. In dem Fall jetzt seit 2017 habe ich hier mal ein schönes Balkendiagramm drin mit den verschiedenen Farben, mit den unterschiedlichen Jahren. Und wir waren jetzt ja im April und hier sieht man auch wieder, dass der hellblaue Balken, die hellblauen Balken hier, sind die Balken für das aktuelle laufende Jahr, für 2023. Und auch hier habe ich für den April einen neuen Rekord sozusagen, was Dividendeneinnahmen angeht, aufstellen können. Es war nochmal, ich glaube, es waren irgendwie knapp über 4% mehr. Hier steht es 4,4% mehr als im Vorjahresmonat. Also dieses Dividendenjahr läuft auch wieder ganz gut, aber das ist natürlich dann dem geschuldet, dass ich ja auch wirklich jetzt nach und nach immer mehr Dividenden-Nichtzahler oder mit einer kleinen Dividende abstoße und dafür mehr Fokus auf die Dividendenausschüttung auch lege bei Neukäufen oder Aufstockungen oder so, also bei der Reinvestition des freigewordenen Kapitals. Auch hier nochmal über die Jahre, wie sich das entwickelt hat, also die kumulierten Summen pro Jahr. Und hier sind wir jetzt dann mit über 7.500 € für 2023 schon ein ganzes Stück weit, obwohl wir erst 4 Monate umhaben. Also sind wir hier recht gut im Trend mit der Chance, dass wir auch hier wieder eine kleine Treppenstufe nach oben bauen, wenn das Jahr zu Ende ist. Das ist ja auch das Ziel, das habe ich in meinen Jahreszielen 2023 verraten, wo die Reise hingehen soll, was die Dividenden auch für dieses Jahr angeht. Und da sind wir mal gespannt, was jetzt der Mai bringt. Die Dividendensaison ist ja im vollen Gange. April, Mai sind immer so die größten Ausschüttungsmonate bei mir. Das kann man hier auch nochmal ganz gut sehen. Ist zwar ein bisschen, ungefähr, also das verschiebt sich manchmal in den einen oder anderen Monat. Man muss jetzt die Summen für den Monat nicht hundertprozentig für voll nehmen, aber 540 Ausschüttungen dieses Jahr bei der aktuellen Zusammensetzung meines Depots und etwa 22.300 € stecken hier jetzt schon als Bruttodividende drin. Da sind aber noch nicht alle ETFs und Fonds von mir komplett jetzt im diesem Dividendentool hinterlegt. Das ist die Dividendenstrategie-Toolbox von Krawattenlos. Die nutze ich ja auch schon länger. Die wurde jetzt auch nochmal überarbeitet mit neuen Features. Also wer sich dafür interessiert, kann mich auch gerne mal kontaktieren oder einfach auf die Krawattenlos-Seite schauen und sich das Tool mal anschauen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Optionshandel. Hier hatte ich ja angeboten zwei Webinare mit dem Castle Trader. Eins haben wir jetzt diese Woche schon erfolgreich abgehalten, haben wir wieder über 4 Stunden Input gegeben, war super. Und im Juni, 7., 8. Juni, gibt es dann ein Aufbauwebinar zur Auswahl der Underlyings für den Optionshandel und wie man diese dann konkret auch anwendet. Also wer da noch Interesse hat, dabei zu sein, kann hier noch buchen. Da gibt es auch noch einen Frühbucherrabatt und so weiter. Also wer sich dafür interessiert, schaut gerne rein. Wir freuen uns über jeden weiteren Teilnehmer. Das Webinar findet auf jeden Fall statt. Wir haben schon mehr als genug Buchungen, was das angeht, sodass wir das auf jeden Fall stattfinden lassen können. Aber wir freuen uns natürlich über jeden, der noch hinzukommt. Ja, dann schauen wir mal rein, was im April bei mir konkret im Bereich Optionshandel rumgekommen ist. Also wir hatten im letzten Monat die Situation, dass der S&P sich etwas auf und etwas ab, aber unter dem Strich quasi kaum bewegt hat, was jetzt den Indexstand angeht. Wie gesagt, war der April eine relative Seitwärtsbewegung. Der VIX, also der Volatilitätsindex, das Angstbarometer, notierte zwischenzeitlich sogar unter 16 Punkten. Das ist so tief wie schon lange nicht mehr. Eine niedrige Volatilität bedeutet für Optionshändler im Schnitt auch weniger Prämieneinnahmen. Und so war es dann vielleicht auch nicht ganz so leicht, hier große Prämien zu kassieren. Aber die Schwankungen kann man sich natürlich auch so ein bisschen suchen. Ich handle ja gerne die Earnings, also sogenannte Earnings Trades, und die standen so dann auch im Mittelpunkt meines Optionshandels im April und ich bin damit ganz gut gefahren. Die meisten Unternehmen haben ja eher positiv überrascht, was dann eben auch den Markt relativ gestützt hat. Und meine realisierten Optionsprämien im April, die betragen 3.329,93 €. Dabei fehlen mir sogar noch 450 Euro vom letzten Verfallstag, also der 30.04., der letzte Tag im Monat war ein Freitag, also ein Verfallstag. Und buchhalterisch für den Broker, dem Mai zugeschlagen wird, obwohl die Optionen ja eine Laufzeit hatten bis 30.04. Das ist einfach dann ein Broker-Reporting. Das ist ja nicht verloren. Das geht dann ins Ergebnis für den Mai hinein. Aber kann man sich vorstellen, die 3.329 plus 450 wäre nochmal, das wäre eigentlich das Ergebnis für Mai, für April gewesen. Jetzt kommen halt 450 davon im Mai schon mal rauf. Das nur mal kurz zur Erklärung. Und dann haben wir hier also die Aufteilung, wie es im Stillhalterbrief gelaufen ist. Da haben wir zwei Gewinner gehabt. Kann man sich hier auch nochmal durchlesen, wie es da gerade aussieht. Und im Endeffekt haben wir hier einen Verlust von 735,05 € im Stillhalterbrief zu verzeichnen, weil wir wieder einige Positionen gerollt haben und alle anderen Depotbestandteile oder beziehungsweise Optionsdepots sind mit einem Gewinn abgeschlossen worden. So hier das REITs-Optionsdepot, was auch wieder zu Projektwohnung Nummer 9 gehört. Hier gab es im April einen Gewinn von 267,98 €. Das kleine, das ehemalige Battle-Depot hat einen Gewinn von 135,80 € und das große Optionsdepot konnte mit 3.661,20 € den Bärenanteil beitragen und unter dem Strich sind dann eben diese 3.329,93 € zusammengekommen, was den Optionshandel angeht. Damit konnte ich also an die erfolgreichen Vormonate anknüpfen und inzwischen sind es 7 Monate in Folge mit jeweils vierstelligen Optionsgewinnen. Am Abend, also nach Börsenschluss, poste ich quasi meine Trades des Tages auf Instagram in der Story. Wenn dich das interessiert, dann folgt mir doch auch gerne bei Instagram. Das war es auch schon mit dem Depot-Update und jetzt springen wir rein in den Monatsabschluss. Der Titel des Monatsabschlusses lautet auch der Dividendensaison als Cashflow-Treiber. Das ist ja tatsächlich so, haben wir eben schon gesehen. Der April hat ja alleine über 3.300 € brutto an Dividenden reingespült. Und insgesamt pendeln sich also meine Nebeneinnahmen inzwischen ziemlich konstant knapp unter der 10.000 Euro-Marke ein. Das sieht man auch immer schön auf meiner Startseite. Hier gibt es das Dividendentacho. Das haben wir jetzt also auch schon bis zum heutigen Tag. Naja, ein bisschen kleiner Verzug ist immer drin. Die heutigen Dividenden, die durchaus auch schon üppig sind, die sind jetzt noch nicht mit drin, aber das ist jetzt so relativ aktueller Stand. Wer nicht immer warten will bis zum nächsten Depot-Update, wie der Dividendenstand ist, der kann hier immer auch mal relativ aktuell reinschauen. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, sind diese 39.405 Euro in den ersten 4 Monaten an, ja, Einnahmen neben dem Job. Also das ist hier das, was ich immer in den Einnahmenreports, in den Monatsabschlüssen reporte. Und so kommt die Überschrift zustande, knapp unter 10.000 Euro ist es ja dann durchschnittlich monatlich. Wenn wir jetzt also bis Ende April hier diese 39.405 Euro an Nebeneinnahmen hatten und das durch die 4 Monate rechnen, kommen wir halt eben auf ja, diese knapp 10.000 Euro, die jetzt hier relativ stabil in den letzten 4 Monaten tatsächlich stehen. Dann berichte ich hier von einer kleinen Panik, in Anführungsstrichen natürlich zu sehen. Ich habe jetzt nur noch 2 Monate meiner Auszeit zu genießen. Dann kehre ich jetzt zurück in meinen Teilzeitangestelltenjob, wo ich wieder 3 Tage in der Woche arbeiten muss. Ich habe jetzt also 10 Monate Auszeit hinter mir, genieße das auch sehr, habe mir eigentlich einen ganz guten Tagesablauf schaffen können, habe auch jetzt mal Wochenenden frei. Das ist eigentlich recht ungewohnt für mich. Und wenn ich dann jetzt wieder zur Arbeit gehen muss, ab und zu ins Büro muss und eben 3 Tage in der Woche arbeiten muss, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass sich alles andere rund um Freaky Finance und was man alles sonst noch an echtem Leben hat, ja nicht mehr so richtig in die Woche reinbekomme. Ziel war ja eigentlich auch in dieser Auszeit Helfer zu finden für den Blog, um ein bisschen was auszulagern oder zu automatisieren und ja, sich da auf jeden Fall Unterstützung zu holen und ein bisschen ja, mit dem eigenen zeitlichen Invest in diese ganzen Geschichten runterzufahren. Das hat bisher nicht geklappt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind sogar teilweise Helfer weggebrochen aus verschiedenen Gründen. Ich hatte auch einige vielversprechende Bewerber für diese Hilfe. Das hat sich aus verschiedenen Gründen dann immer relativ schnell wieder zerschlagen. Eigentlich sehr, sehr schade. Ja, also das hat soweit nicht geklappt und deswegen eben auch diese Panik. Also ich habe keine Angst im Grunde genommen vor meinem Job. Der macht mir nach wie vor eigentlich Spaß. Ich hoffe, dass das auch so ist, wenn ich da wieder auftauche. Aber es ist eigentlich eher die Panik, dass ich nicht mehr alles in die Woche reinkriege, was ich so machen möchte. Also, wenn du vielleicht Interesse hast, Freaky Finance mit nach vorne zu bringen und mich da zu unterstützen, dann sprich mich gerne an und kontaktiere mich. Es gibt hier in dem Monats Abschluss auch, zeige ich gleich dann nochmal weiter unten auch eine kleine Stellenbeschreibung beziehungsweise das Gesuch für diese entsprechenden Helferposten. Ja, ansonsten steht jetzt ziemlich direkt nochmal 2,5 Wochen Albanien bevor, also ein Urlaub. Da habe ich auch schon mal im letzten Monatsabschluss etwas mehr drüber geschrieben, was wir da genau machen wollen. Albanien und Montenegro haben da ein Auto und werden diese kleine Westbalkan-Tour dort absolvieren. So, jetzt aber zu den Finanzthemen. Also hier ist das berühmte Projekt Wohnung Nummer 9, in dem ich ja versuche, die Verkaufserlöse aus einer verkauften Wohnung so anzulegen, dass sie mindestens genauso gut oder sogar besser rentieren als eben die Vermietung dieser Wohnung, die ich da verkauft habe vormals. Und das klappt sehr gut. Da gibt es auch schon einen Artikel, der das mal 2 Jahre rückwirkend betrachtet. Also 2,5 Jahre ist jetzt dieser Verkauf her und nach 2 Jahren habe ich mal geschaut, ob das funktioniert, was ich mir da vorgenommen habe. Funktioniert sehr gut. Von daher, hier unten ist das verlinkt, mehr Rendite und weniger Stress. Hier gibt es auch den Artikel, wie ich diese Wohnung mit 277% Gewinn verkauft habe. Aber was ist nun eigentlich im April rumgekommen bei meinem Projekt? Wohnung Nummer 9, 633,03 €. Die setzen sich aus 329,36 € Dividende. Dann eben aus den eben schon gezeigten 267,98 € Optionsprämien. Und dann gab es eben noch Zinsen von Estate Guru, Bergfirst, Exporo Propvest und Bondora Go & Grow, wo noch eine kleine Cash-Reserve für dieses Projekt liegt. Also insgesamt diese 633 Euro sind natürlich ein sehr, sehr guter Wert, wenn man bedenkt, dass ich im Vergleich dazu eine Monatskaltmiete für die verkaufte Wohnung hatte von 264 Euro, und davon musste ich eben noch 40 Euro nicht umlegbare Kosten bezahlen, und ja, da kann man sehen, dass das dann ungefähr immer 224 Euro waren, die bei mir dann hängen blieben brutto, und jetzt habe ich allein im April 633 Euro mit der Alternative erwirtschaftet, und das funktioniert natürlich nicht jeden Monat, aber im Schnitt liege ich da schon deutlich höher mit dieser Alternative. Also war, glaube ich, ein sehr guter Move, diese Wohnung zu verkaufen und alternativ zu investieren, also auch mit Immobilienbezug halt eben, ne, alles mit REITs und Immobilien-Crowd-Investing. Und das Ziel war halt einfach, diesen Faktor Mensch mit Mietern, mit Ämtern, mit Nachbarn, mit Eigentümergemeinschaften, Verwaltung und so, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich ja noch genug andere Wohnungen, wo ich damit zu kämpfen habe. Und hier habe ich das jetzt mal für eine Wohnung rausgenommen, dieses Faktor Mensch, wo ich keinen Bock mehr drauf habe, und investiere im Prinzip hier vom Computer aus, was dann auch noch wesentlich rentabler ist und eben bei weniger Stress. Und das ist genau dieser Artikel, den ich hier geschrieben habe. Mehr Rendite und weniger Stress, kann man gerne nachlesen, ist hier verlinkt. Dann die Zinseinnahmen aus P2P-Krediten. Die waren überraschend hoch, mal wieder über 200 Euro, obwohl ich ja viele Plattformen entspare sogar. Also sehr, sehr nice dafür, dass man da eigentlich eher Geld abzieht. Ja, man sieht hier auch so ein bisschen dann Neuigkeiten, habe ich. Ist nichts Weltbewegendes, aber gibt es ein bisschen was immer bei Peerberry oder Swapper hier zum Beispiel, kann man gerne nachlesen. Und aus meiner Sicht sind sowieso nur noch die beiden ziemlich empfehlenswert, falls man jetzt neu einsteigen möchte. Hier bin ich auch weiter investiert und lasse auch reinvestieren sozusagen. Also die Rückflüsse, die Zinsen, die werden auch wieder reinvestiert, während ich das bei den meisten anderen Plattformen nicht mehr mache, sondern da sogar teilweise entspare. Wenn du da aktuelle Bonus- oder Cashback-Aktionen mitnehmen möchtest von den verschiedenen Anbietern, wirst du hier auch fündig. Da gibt es dann vielleicht mal ein Goodie oder Startguthaben. Wenn du da sowieso starten möchtest, dann kannst du das gerne darüber machen. Ja, inzwischen über die Jahre seit 2016 30.340 Euro an P2P-Zinseinnahmen. Ist natürlich auch schön, aber ich will da auch so ein bisschen jetzt von meiner Extremdiversifikation doch ein bisschen zurückrudern und zumindest einige P2P-Plattformen dann mittelfristig ja komplett entspannen und gar nicht mehr nutzen und mich dafür eben mehr auf meine ja, Gebiete konzentrieren, was jetzt Dividenden, Hochdividenden, also sprich Aktien angeht und eben den Optionshandel, weil die beiden Sachen kann man super verknüpfen. Und das bindet genug Aufmerksamkeit, dass ich mich nicht noch mit, teilweise waren es ja mal bis zu über 20 P2P-Plattformen beschäftigen möchte oder kann. Ich muss da ja irgendwo jetzt auch mal sehen, dass ich vom Zeitinvestment und so weiter da auch ein bisschen runterfahre. Ich habe das ja eben schon erklärt, wenn ich wieder auch noch meine Angestellten-Tätigkeit nachgehe, ist Zeit dann sowieso ein Faktor, und da kann man ja mal ein bisschen zusehen, dass man da sich schlanker aufstellt. So, Entwicklung des Gesamtvermögens war wieder leicht positiv im April. Ein Vermögenszuwachs von 0,55% gegenüber dem Vormonat ist nicht weltbewegend, aber alles in Ordnung soweit. Keine steilen Abfälle, keine großen Peaks nach oben. Einfach leicht mehr geworden. So ist es doch in Ordnung. Ja, und dann kommen wir auch zu den Freaky Finance Blog News mit der angesprochenen Suche hier, Redakteur und Affiliate Manager, Werbetexter. Also wenn du dich da irgendwie angesprochen fühlst, wenn du virtuelle Assistenz anbietest, vielleicht Erfahrung mit SEO hast oder mit Mit Werbetexten, dann melde dich gerne bei mir und dann hoffe ich mal, dass da doch noch sich was ergibt in Sachen Unterstützung für den Blog. Ja, dann ist hier wieder gesagt der Rückblick immer, was gab es im April für Blogartikel. Neben dem Depot-Update und dem Monatsabschluss, die ja quasi gesetzt sind, gab es einen Artikel über die Quellensteuer wieder. Das war dann der dritte Teil meiner Quellensteuerserie. Quellensteuer zurückfordern ist dort das Thema. Bei Immobilien gab es einen Gastartikel, richtig finanzieren in der Niedrigzinsphase von einem Baufinanzierungsfachmann. Außerdem gab es drei Videos von mir auf dem YouTube-Kanal. Der ist auch immer beliebter mit jetzt 5.556 Abonnenten. Das beliebteste Video war, warum wir nicht in einer vermögensverwaltenden GmbH handeln. Dort bin ich mit meinem Partner in diesem Format der Einkommensoptionäre mit Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres unterwegs und wir haben hier einfach mal erklärt ausführlich, warum wir nicht über eine solche GmbH-Lösung handeln. Denke ich mal, ganz interessant. Ist ja sehr populär immer diese Frage, warum man vielleicht in einer GmbH handeln sollte oder warum wir eben nicht in einer GmbH handeln, würde sich doch lohnen, steuerlich etc. Und hier gibt es dann die Aufklärung. Ja, dann gibt es weitere Videos, eben den Einnahmenreport für den März und auch dieses Quellensteuerwissen habe ich in eine kleine Videoserie gepackt und den ersten Teil habe ich im letzten Monat veröffentlicht. Das Ganze gibt es immer auch mal als Podcast. Da kann man sich das dann für unterwegs reinziehen, wenn man dann möchte. Ihr seid herzlich eingeladen, meinen Newsletter, die Finanzbombe, zu abonnieren, den Freaky Finance Telegram-Gruppen, den verschiedenen vielleicht beizutreten. Hier gibt es Sachen wie Optionshandel für Anfänger, Aktien, Dividenden und Diverses oder auch Crowd Investing, P2P, Crypto Talk. Je nachdem, was da Interesse weckt, kann hier in Anspruch genommen werden. Kostenlose Gruppen, teilweise mit 1600, 1300 Mitglieder, also da ist auch jeden Tag ordentlich was los. Meine Blogeinnahmen im April, ich habe es jetzt ja schon mehrfach gesagt, die Blogeinnahmen als solche reporte ich hier nicht mehr. Was man allerdings so mit einem Blog verdienen kann und wie das funktioniert, habe ich auch mal in zwei Videos zusammen mit dem Christian von selbstschuld.com erklärt. Gerne reingucken. Das ist aber nicht mehr Bestandteil meiner hier reporteten Nebeneinnahmen sozusagen. Diese setzen sich dann aber wie folgt zusammen für den April. Dividenden 3.338,74 Euro. Aus dem Optionshandel sind 3.329,93 Euro gekommen. P2P-Zinsen, wie eben gesehen, 203,73 Euro. Crowdinvesting war jetzt mit 24,80 Euro dabei. Die Mieteinnahmen aus Wohnungen, die beliefen sich auf 2.766,69 Euro. Die Transportervermietung war sehr mau im April mit 22,25 Euro. Und dann gab es noch Diverses, das sind immer, ja, Zinsen gibt es jetzt ja wieder teilweise, Prämien, kleinere Einnahmen, 31,96 Euro. Alle Beträge verstehen sich hier brutto. Und insgesamt habe ich mit all meinen Einnahmenquellen aus dem Angestelltenjob einen Betrag von 9.718,10 Euro vereinnahmt. Und das unterstreicht nochmal die Überschrift des Artikels, dass man sich hier wirklich jetzt knapp unter der 10.000-Euro-Marke eingependelt hat. Wenn es so bleibt, bin ich mehr als zufrieden. So viel Geld gebe ich im Monat gar nicht aus. Und das, so soll es ja sein, dass deutlich mehr reinkommt, als man ausgibt. Dann kann man weiter investieren und sich irgendwann entspannt aufs alten Teil zurückziehen. Also im April startet die Dividendensaison und die hat ja auch wirklich die ersten warmen Ausschüttungen hier gebracht. Die Optionsprämien lagen etwas unter den Vormonaten, waren aber weiter stabil. Und ja, dass ich denn diesmal wieder trotz des schon längeren Entsparens der meisten P2P-Plattformen mal wieder über 200 Euro an P2P-Zinsen aus P2P-Krediten erhalten habe. Das überraschte mich selber, aber nehme ich natürlich auch gerne mit. Dazu kamen die Zinsen von den von mir genutzten Crowd-Investing-Plattformen. Die Wohnungsmieten oder Vermietungen lagen im Normalbereich und die Transportervermietung, wie gesagt, sehr, sehr mau im April. Das war also mein Einnahmenreport für den April. Ich hoffe, es war wieder interessant für dich. Du konntest vielleicht einige Ideen und Erkenntnisse für dich mitnehmen. Und ja, wenn du dann immer auf dem Laufenden bleiben willst, schau gerne öfter rein auf meinem Blog. Wie gesagt, Dividendentachometer auf der Startseite, Einnahmen neben dem Job werden immer gepflegt, einmal im Monat, die Dividenden sogar fast täglich. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du vielleicht eine Frage oder Anmerkung hier zu dem Dargebotenen hast, dann haust du mir in die Kommentare oder schreib mir eine Mail. Und ansonsten gerne den Kanal abonnieren, das Video liken, wenn es dir gefallen hat und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Ciao, ciao.